Cody, darf Sie alle recht herzlich zum zweiten Teil, zweiten Abschnitt des heutigen MSDN Briefings begrüßen. Ich hoffe, der Kaffee hat geschmeckt. Und das, was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist Folgendes. Wir wollen eigentlich eine Datenbank anlegen. Ja? Und wollen schauen, dass unsere Daten von dieser lustigen Datenbank, die wir da für unsere Blogs verwenden, halt irgendwie da in die Cloud kommen. Ja? Und ich möchte es wirklich from scratch von vorne weg machen, also crossing the finger, sobald alles passt und gut geht. Das heißt, wir werden uns jetzt unseren Cloud SQL Server anlegen. Da akzeptieren wir halt die Terms of Use. Die würde ich halt schon jedem empfehlen zu lesen, auch wirklich. So, msdn.at. So, dann vergeben wir ein Passwort. Und auch SQL Azure ist schon in Northern Europe deployed. Sagen hier Create Server. Und jetzt werden einmal im Prinzip meine Nodes reserviert und deployed. Ja. Und das ist mein Servername. HJK 0O9IP8A. So, den müssen wir uns auswendig merken. Gut, was ich jetzt im Prinzip habe hier ist Folgendes. Ich habe eine Master-Datenbank, die wird nicht verrechnet. Und dann habe ich hier Firewall-Settings, wo ich halt eben festlegen kann, welche Clients auf diesen SQL-Server zugreifen dürfen. Ja. Wir sagen da jetzt Microsoft IP Demo und das ist meine aktuelle IP. Zack, zack, Submit. Damit schalten wir mal für unser Network hier das Ganze frei. Und dann die Microsoft Services, innerhalb des Data Centers, schalten wir auch frei. Das heißt also, ich kann wirklich relativ genau konfigurieren, okay, wer darf jetzt auf meinen lustigen SQL Server dazugreifen, außer diesem Management-Portal, und wer nicht. Ja. Und der nächste Schritt würde eigentlich darin bestehen, dass wir hier unsere Datenbank, also wir haben hier eine lokale Datenbank, im Management Studio und zwar ist das Local SQL Express Connect. So, verbinden wir uns einmal da. Da haben wir unsere Microblog Engine Datenbank drinnen. Ja, das ist diese hier, Microblog. Und diese Microblog besteht im Wesentlichen aus den ASP.NET Membership Tabellen und aus 1, 2 und wo sind die Posts? Post, Rating und Category. Ja. Das sind die drei Datenbanktabellen, die zu meinem System dazugehören. Jetzt, mein erster Schritt war zu sagen, okay, nichts leichter als das, let's create a script, task, generate scripts. Ja. Selbst wenn ich alle Optionen ausschalte, bleiben gewisse Dinge wie Padding und ähnliches in den T-SQL Statements an und das wird auch von der Infrastruktur in der Cloud gemanagt. Das müsste man dann alles rauslöschen. Ja. Und dann gibt es halt ein paar so Geschichten wie ich brauche auf Tables und Views einen Clustered Index, sonst akzeptiere das auch nicht. Ja. Das sind halt dann die Dinge, die man da halt eben dann ausbessern müsste in diesen Scripts. Ja. Für meine Tabellen ist das zum Glück nicht ganz so kompliziert. Da gibt es nämlich hier ein SQL Azure Data Sync Tool und meine drei Tabellen werden wir damit einfach migrieren. Dieses Data Sync Tool, das ist Bestandteil vom Sync Framework Power Pack für SQL Azure. Das kann man sich runterladen auf Microsoft.com. Der Link ist in den Folien drinnen. Also Sie brauchen es nicht mitschreiben, sondern Sie kriegen es mit den Folien. Den einzigen Link, den Sie sich merken müssen, ist codefest.at, weil dort will man den Content auch hinstellen. So, und jetzt geben wir hier also unseren SQL Azure Server an. Das ist dieser hier. HJK und so weiter. .net. So, SQL Azure Database Name wird Microblog heißen. Admin User ist der da. So, testen the connection. Wir testen die Connection und hoffen und hoffen und hoffen. No. Bitte? Nein, die legt er automatisch an. Das passt schon so. So, Test Connection. Es dauert nur manchmal ein bisschen, bis die Firewall Connections wirklich passen. So, das haben wir da eh drinnen. Adrol. Hat sich auch nicht geändert. 127.15. Okay. Starten wir es nochmal. SQL. Also das sind so die Kleinigkeiten, die ich genannt habe. So, kopieren wir nochmal den Servername da. Jetzt haben wir da irgendwas. Copy. Next. Ctrl V. Wie habe ich den msdn.at? Okay. msdn.at. Ja. Ja. Aber es ist pass add word und der User wird nachher wieder gelöscht. Test connection. So, dann haben wir mal da die Verbindung testen. Das da funktioniert. Test connectivity. Connect. Successfully connected, okay. Gut. Das Tool manchmal, Microblog. An und für sich legt er die Datenbank nachher an, also ich muss nachher nochmal löschen, weil sonst der Schreiner einfach. Aber anscheinend bei dem Test Connectivity will er unbedingt. Ja. Verdammt. Ja, also das mit der Firewall dauert ein bisschen. Das heißt, wir können jetzt im Moment noch nichts ummigrieren. Habe jetzt nicht dran gedacht. Vielen Dank. Gut, okay. Also im Endeffekt können wir da die Datenbank wieder droppen. Drop the database. Ja, was interessant ist, bevor ich es jetzt drop, no. Man kann dann hier, wenn man auf Connection Strings klickt, sich an ado.net Connection String rauskopieren und den verwende ich dann einfach anstatt meines bisherigen Connection Strings in der Applikation. Ne? Und damit greife ich dann, allow access, damit greife ich dann im Prinzip auf die SQL Azure Datenbank im Endeffekt zu. Gut. Okay, das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar Minuten warten, können da in der Zwischenzeit im Programm dann weitergehen und versuchen das dann nachher in 5 Minuten nochmal, machen wir da den Stopper und gehen dazwischen nochmal da weiter in dem Programm. So, und legen die Datenbank nachher an. Gut, im nächsten Abschnitt mit der SQL Azure Demo dann noch einmal zwischendrin möchte ich mich ganz kurz mit ein paar quasi Advanced Concepts rund um Storage und Programming Models für Windows Azure beschäftigen. Das eine, was für mich wichtig ist, ist Folgendes. Ich meine, wir haben bis jetzt eigentlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese SQL Azure Datenbank bereits deployed ist, wir haben bis jetzt eigentlich eher klassisch entwickelt. Ja, wir haben einfach eine klassische Applikation in die Cloud gebracht. Wir haben auch an unseren Architekturmodellen nichts geändert. Wir haben an unserem Code eigentlich nichts geändert, gar nichts. Ja. Sondern wir haben einfach existierende Web-Applikation in die Cloud gestellt. Ja. Tatsache ist aber, dass wenn man wirklich so eine Internet-Scale-Applikation machen will, dass man ein bisschen anders denken sollte und dass man auch einige Dinge in seiner Architektur verändern sollte. Ja. Und Teilaspekte davon sind Gründe und Motivation, warum es zusätzlich zum relationalen Storage-System für diese klassischen Anforderungen auch noch ein anderes Storage-System gibt. Und dann gibt es ein paar andere Dinge, die man beachten muss, ja, auf die wir heute im Detail nicht eingehen müssen oder können, weil es zeitlich nicht ausgeht. Ja. Und der Grund ist einfach der, auf der einen Seite mit extremen Lastspitzen muss man von Haus aus ein bisschen umdenken, also wie zum Beispiel Daten partitionieren, Lastverteilung, stateless denken. Das sind Grundvoraussetzungen, um überhaupt einmal in diesen High-Scale-Internet-Bereich reingehen zu können. Das andere, warum man umdenken muss, ist einfach, weil man ein bisschen verstehen muss, wie diese Datacenter funktionieren. Ja? Wie funktionieren diese Cloud-Datacenter? Also das, was ich da habe, das ist ein Faktor, Mean Time Between Failure, MBF, nachdem, das ist einer der Faktoren, nach denen in Datacentern die Effizienz üblicherweise gemessen wird. Ja. In der Regel, wenn man es vereinfacht darstellt, sagt der Faktor nichts anderes aus, als wie, wie lange dauert es, bis ein Hardware-Teil irgendwann einmal eingeht. Ja. Und was und da muss ich natürlich von Data Center Seite her überlegen, was mache ich, wann das passiert. Ja? Der Klassiker wäre folgender, ja? Ich habe da mein eigenes Server-Rack und der Server haltet in der Regel, weiß nicht, so ein Standard-Server hält in der Regel seine 2 bis 3 Jahre, ja? Wenn er durchgehend läuft, nachher geht er irgendwann mal ein. Ja? Wir gehen wirklich von günstigen Maschinen aus. Ja? Günstigen Maschinen, wie wir sie auch in diesen Datacentern finden, ja? Weil sie einfach billig sind. Ja? Und dann fällt dieser Server aus. Klassischerweise würde ich halt jetzt hingehen und würde diesen Server austauschen, oder wenn die Netzwerkkarte kaputt ist, schraube ich das Teil auf, ja, und tausche die Netzwerkkarte aus und baue das Ding dann wieder ein. Ja. Das funktioniert gut, wenn ich 5, 6 Maschinen habe und die werden alle heiligen Zeiten mal kaputt. In einem Datacenter, wo mehrere 100.000 Maschinen sind, denkt man da ein bisschen anders. Also zum Beispiel unser aktuell größtes Datacenter in Quincy, Washington, das gerade im Übersiedeln ist, aus steuertechnischen Gründen, die deployen nicht mehr in Servereinheiten und die reparieren auch nicht in Servereinheiten, sondern die deployen in Racks. Ja. Das heißt also, da kommt irgendwann einmal eine Lieferung und dann wird da so ein Rack aufgestellt. Es werden 3 Dinge angesteckt, Strom, Netzwerk, Kühlung, ja, und dann läuft das Rack. Ja. Und in der Regel weiß man auch, so ein Rack, das hält halt seine 2, 3 Jahre, ja, und dann ist der Server kaputt, Threshold über eine gewisse Menge gestiegen, dann wird da nicht serverweise austauscht, sondern es wird das Rack genommen, abmontiert und es kommt ein anderes Rack rein, das wird anmontiert. Ja. Das Chicago Data Center geht da, also auch Microsoft Data Center, geht da ganz andere Wege, die müssen ein bisschen mehr skalieren, die machen das containerweise. Ja. Das heißt also, die kaufen Container mit 300.000, 400.000 Servern, die werden in einer großen Halle aufgestellt und der Container schaut für das Datacenter aus wie ein Rechner. Ja? Also du hast den Container da, der schaut so aus und hast 3 Anschlüsse. Strom, Kühlung, Netzwerk, aus, das war's. Ja? Und dann wird gemonitort von der Infrastruktur, okay, wenn 60% der Server in dem Container kaputt sind, dann wird der Container abgebaut und durch einen neuen Container ausgetauscht. Ja. Die Container, bitte? Das wäre super, ja. Diese Container werden von großen Hardware-Vendoren geliefert. Also zum Beispiel einer unserer größten Partner in dem Bereich ist HP. Ja. Die liefern den Container mit der Hardware an und die sagen zu uns, Leute, wenn einer von euch in den Container einer geht, gibt es keine Garantie mehr, gell? Also diesen Container betritt keiner unserer Mitarbeiter ein einziges Mal. Ja. Jetzt muss man sich das so vorstellen, nehmen wir mal an, da ist so ein kleiner Server, ich habe da auch ein anderes Bild auf der PDC, haben sie das ausgestellt gehabt, und der Max und ich haben uns das angeschaut, wie das so ausschaut. Also das ist so in so einem Container da drinnen. Da, da ist keine Garantie mehr, ne? Und so schaut der, ich meine, der war halt ein bisschen aufgemotzt da mit diesen tollen Plakaten, die sind in den Datacentern nicht drauf. Aber so schaut dieser Container halt eben aus, ja. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, ja, so die Maschine, die wir betreiben, oder die Web-Rolls und Worker-Rolls, die laufen da und da und da und vielleicht noch in 2 anderen Containern. Naja, und der Server, da geht halt ein, ja. Wie gehe ich damit um? Ja. Das heißt, also, ich muss eigentlich meine Applikationen sag ich mal, so stateless und so failure-resilient bauen wie möglich. Was meine ich mit failure-resilient zum Beispiel? Klassiker, ja. In klassischen Applikationen versuchen wir immer, wenn man so einen klassischen Try-Catch-Block hernimmt, ja, Try-Catch, und im Catch-Block versuchen wir alles, um die Applikation wieder gerade zu biegen und den Fehler zu beheben, und dann machen wir weiter. Ja. Denkweise zum Beispiel bei einer High-Scale-Internet-App à la Facebook oder Windows Live oder Twitter, die sagen, wenn ein Fehler passiert, aus Instanz, weg damit, neue Instanz. Ja. Man, die Instanz wird nicht weggehaut, die wird einfach rebootet. Ja. Und dann brauche ich halt eben externalized Storage. Ja. Deswegen diese Storage-Geschichten mit Blob und Table und so weiter, die auch wieder partitioniert in einer Farm betrieben werden. Ja. Und das sind lauter so Dinge, die man eigentlich, wenn man so High-Scale-Internet-Apps baut, ein bisschen so im Kopf halten muss. Ja. Das heißt also, der Try-Catch-Block, den würde ich versuchen, auch wenn es jetzt leichter klingt, als es ist, ja, Und wir müssen da selber auch noch viel lernen, ja, also speziell in den Niederlassungen, weil das für uns halt auch was Neues ist. Ja. Aber zum Beispiel, wenn man mit den Live Labs Team oder Live Teams zum Beispiel redet, die sagt, das, was sie in einem Catchblock versuchen zu machen, ist, nur irgendwo Diagnostikinformationen wegzuspeichern und irgendwo bestimmte Zustände, die für ein Recovery der Applikation bei einem Neustart verwendet werden können, die noch irgendwo wegzuspeichern. Mehr versuchen die gar nicht zu machen. Irgendwas wieder zu richten, den inkonsistenten Prozess wieder in einen konsistenten Zustand zu bringen, forget it. Ja, kill the process, beim Restart Diagnostikinformation und gerettete Information hernehmen und dann sauberen Restart des Prozesses versuchen. Das ist sozusagen so, wie die denken halt da einfach. Ja, das sind ein paar so spannende Sachen. Ich habe das verwendet halt eben als Aufhänger dafür, dass es auch andere Storage-Konzepte zum Beispiel gibt als das RDBMS. Und im Windows Azure als Cloud OS gibt es halt eben die Queues, Blobs und Tables. Wobei Queues klarerweise für asynchrone Kommunikation zwischen Rollen verwendet werden. Also die Web-Role erteilt einen Auftrag an eine Worker-Role und lässt die Worker-Role im Hintergrund arbeiten. Blobs werden für sehr große Datenmengen, die blockweise verarbeitet werden können sollten, verwendet, also ein Video zum Beispiel oder ein großes Image und solche Sachen. Ja. Und Tables sind ein High-Scale Semi-Structured Storage, so würde ich es nennen. Ja. Also es sind im Prinzip Tabellen, die aus Entities bestehen, wobei da gehen wir eben im Detail drauf ein, jetzt dann in den nächsten, auf den nächsten paar Slides. Aber das ist ein bisschen so strukturierter Storage, aber nicht relational aufgebaut, weil relational ist schwer zu partitionieren und skaliert damit nur schwieriger. Ja. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber es ist wesentlich schwieriger und deswegen sind diese Tables von vornherein auf Partitioning und Scale aufgebaut und haben aber auch nicht diese klassischen relationalen Konzepte drinnen. Also sowas wie Foreign Keys oder sowas gibt es da nicht. Und es ist da auch so, dass jede Row in dieser Table als Entity auch anders ausschauen kann. Also geht mehr so in Richtung hierarchischer Storage. Nicht ganz, aber in Richtung. So, sind schon 5 Minuten vergangen. So, probieren wir mal. Laut meiner Uhr sind es 9 Minuten. So. Wir machen da nochmal einen Test. Connect. Ja, close. So, dann SQL Azure. Sync Tool. Next, so. Control V. Nein. Okay. Oh. Ja. Server Name kopieren. Copy. Paste. Microblog. Test Connection. So, oje. Probieren wir mal das Management Studio. Was man da machen muss, ist File New Database Engine Query, damit er wirklich den Verbindungsdialog noch einmal aufbringt. Dann nehmen wir dann diesen, da ist Space hinten nach vorne, heißt. Dann nehmen wir dann diesen Connection String und dann gehen wir hier auf SQL Server Authentication, msdn.at. So, und jetzt Options, ganz wichtig. Database spezifizieren, Network Protocol TCP auswählen, Encrypt Connection auswählen. Connect. So, wenn es da jetzt auch nicht geht, dann haben wir irgendwo ein Proxy-Server-Problem, fürchte ich, in unserem Core-Plan. Naja, schaut schlecht aus. Ja. Gut, aber das ist es normalerweise, so geht es. Ja. Also ich fürchte, dass wir jetzt hier im Microsoft Corp Netzwerk, nachdem das eine Maschine ist, die nicht in der Domäne gejoint ist, weil ich sie für Demos verwende, dass die ein Proxy-Server-Problem hat und dass er über den Proxy leider halt nicht rausfindet. Gut. Aber ich glaube, jeder kann sich ungefähr vorstellen, wie das funktioniert halt eben. Das heißt, es gibt da dann die Möglichkeit, die Tables zu migrieren. Und dann hätte ich vorgesehen, den Link, den habe ich auch in den Slides dann drinnen, zu dem KB-Artikel, Updated ASP.NET Scripts for Use with SQL Azure, Da gibt es dann da unten, weiter unten unter Resolution den Link, Download the Modified SQL Scripts from here, dann wird man weitergeleitet auf code.msdn.com und dort gibt's dann die Scripts und ein abgedatetes ASP.NET REC SQL Azure zum Download, wo ich die Membership-Datenbanken einrichten kann und dann kann ich im Prinzip loslegen. Gut, okay, soweit so gut. So, können wir später nochmal probieren, aber ich fürchte, das ist ein Proxy-Server-Problem. Vielleicht kann ich es in der Pause kurz beheben. Okay, soweit so gut. Also Cube, Blob und Tables als Storage-Modelle. Blob, wie schon eingangs erwähnt, eben am Anfang dieses Abschnitts, ist halt eben wirklich ein Storage-Konzept für große Datenmengen. Also wenn ihr eine Video-Streaming-Plattform bauen möchte oder irgendwas, wo große Downloads ausgetauscht werden, dann kann ich den Blob verwenden. Blobs werden vom System intern in Blöcke eingeteilt. Das heißt, also ich kann auch über eine REST-basierte Schnittstelle blockweise einen Blob befüllen oder einen Blob runterladen blockweise. Ist vor allem dann nützlich, wenn ich halt wirklich eine sehr große Datenmenge versuche, über die REST-Interfaces in die Cloud zu stellen. Dann laufe ich, wenn ich da jetzt da 5 GB hintereinander transportiere, in Timeouts rein. Ja. Deswegen kann ich das auch blockweise durchführen, diese Storage-Transaktionen. Wobei eine Block-Transaktion wichtig im Hinterkopf behalten, also einen Blob in 5 Blöcken zu speichern, sind 5 Storage-Transactions. Gut, wichtig für die Verrechnung. Ja. Gut, das ist einmal der Blob. Dann haben wir die Table. Table ist eben semi-strukturierte Daten, die im Prinzip halt eben nichts anderes als wie Strukturen zu Rows of Entities zusammenfassen, wobei halt eben da die Strukturen auch pro Row unterschiedlich sein können. Es gibt nur 2 Eigenschaften, die bei einer Table wichtig sind, die eigentlich jedes Entity haben muss. Das ist dieser Partition Key und das ist dieser Row Key. Der Partition Key und der Row Key formen gemeinsam den Primary Key einer Table und sind auch für die Aufteilung verantwortlich. Und einen Timestamp muss auch alles haben, das wird für die Optimistic Concurrency verwendet. Partition Key entscheidet, auf welcher Partition und damit auf welcher Servergruppe ein Record einer Table liegt. Das heißt also, über den Partition Key könnt ihr zum Beispiel bestimmen, okay, ich habe 4 Millionen Records, die liegen auf der Partition A und ich habe 5 Millionen Records, die liegen auf der Partition B. Ja. Der Row Key wird dann für das Sorting verwendet, innerhalb einer Partition. Ja. Das heißt also, diese beiden Dinge gemeinsam, wenn man die geschickt wählt, das, oder die sollte man halt eben geschickt wählen, wobei auch da gibt es noch viel Lernpotenzial, und auf der PTC hat es eine eigene Session gegeben, die sich nur mit dem Thema beschäftigt hat, 70 Minuten lang, da kann man halt wirklich entsprechend Query Times optimieren und Lastoptimierung betreiben. Ja. Wichtig zu wissen ist einmal, dass dieser Partition Key bewirkt, dass wirklich meine Tabelle quasi horizontal auf mehrere Maschinen aufgeteilt wird. Zwecks Skalierbarkeit, zwecks Ausfallsicherheit gibt es auch wieder Replikas von diesen ganzen Dingen. Sodass wenn halt eben ein Maschinen-Storage-Set ausfällt, ein anderes zum Tragen kommt. Queues verwende ich in der Regel, um kleine Nachrichten an andere Rollen zu schicken. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine Web-Roll habe, die einen Hintergrund-Task an einen Worker übergeben möchte, dann kann ich das über eine Queue machen. Ja. Und zwar asynchron halt dann eben natürlich. Wobei für alle 3 Storage-Varianten eben gilt, dass es REST-basierte Interfaces dazu gibt. Das heißt also XML, HTTP, GET, POST, PUT, DELETE Interfaces, mit denen im Prinzip von jeder Plattform, sowohl von innerhalb als auch von außerhalb, je nachdem wie ich die Storage-Container konfiguriere, über Standard-Webmittel auf die Daten zugreifen kann. Also ich kann zum Beispiel über ein HTTP POST auf eine URL, hinter der sich eine Queue verbirgt, eine Queue abschicken. Oder über ein HTTP PUT einen Blob aktualisieren. Ja. Wir haben dann darüber über den Windows Azure SDK noch eine API gebaut, die das halt immer ein bisschen kapselt, damit man sich nicht mit diesem HTTP Plumbing herumspielen muss im Endeffekt. Die Relationship zwischen Worker und Webroll über eine Queue würde dann in der Regel so ausschauen, dass die Web-Role etwas in eine Queue reinstellt und der Worker-Role und die Worker-Role-Instanzen monitoren die Queue und die queuen Items. Wobei da das System so gebaut ist, dass wenn eine Worker-Role ein Item einfach nur dequeued, dann wird es noch nicht von der Queue gelöscht, sondern wird auf einen bestimmten Zeitfaktor unsichtbar gesetzt. Ja? So dass andere Worker-Roles nicht dieselbe Nachricht verarbeiten. Der Worker kann dann probieren, die Nachricht zu verarbeiten. Und wenn er scheitert und in einer Exception läuft, dann scheint die Nachricht in der Queue automatisch nach einem definierten Zeitpunkt wieder auf. Ja? Und der nächste Worker kann sie abholen. Wenn der Worker erfolgreich war, dann kann er die Message von der Queue nehmen. Jetzt kann es natürlich so Situationen geben, wie eine Message ist fehlerhaft und ein Worker holt sie die Message, läuft in eine Exception, weil in der Message ein Fehler ist. Und dann nach 3 Minuten kommt die Message wieder rauf. Ja, und der nächste Worker geht, holt sie die Message, läuft in eine Exception, weil ein Fehler in der Message ist und so geht das Spielchen daher. Das sind sogenannte Poison Messages. Deswegen gibt es zusätzlich noch eine Eigenschaft, die man seit der CTP neu dazu eingefügt hat. Und zwar kann ich auf einer Queue jede Message mit einem DQ-Count auch versehen. Ja? Das heißt also, ich kann mir anschauen, okay, wie oft habe ich schon versucht, diese Message zu dequeuen und kann dann für mich selber festlegen, okay, wenn es jetzt nach dem 5. Mal nicht geklappt hat, dann schreibe ich eine Message in den Diagnostics-Monitor rein und stelle die Message im Blob rein, sodass es irgendwer anderer mit einer On-Premise-Applikation zum Beispiel zwecks Analyse abholen kann. Ja, das andere, was da noch wichtig ist, das kennt man aus der Service Orientation schon. Es ist sehr wichtig, dass diese Worker Roles, wenn man das wirklich in einem High-Scale-Umfeld betreibt, idempotent sind. Das heißt also, wenn eine Message reinkommt, die schon erfolgreich verarbeitet wurde und es hat ein Timing-Issue gegeben, ja, also so, der ist fertig geworden, wollte sie gerade dequeuen, aber die Message ist schon wieder in der Queue gewesen und bei anderen hat sie abgeholt, dann sollten die Worker so implementiert sein, dass sie erkennen, ach, diese Message wurde schon verarbeitet, indem irgendwo in einer Datenbank oder in einem Table Storage ein entsprechendes Flag gesetzt ist und dann tut er so, als ob alles passt, die queued die Message, tut aber nichts mehr mit der Message, weil die Verarbeitung schon passiert ist. Das kennt man auch im Web-Services-Bereich von Service Orientation. Das war jetzt natürlich stark vereinfacht formuliert, aber ich versuche genau diese Denkanstöße einfach mitzugeben, damit man weiß, okay, auf was muss man eigentlich aufpassen. Ja. Gut, was ich jetzt gern machen würde, wäre Folgendes. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger werden. Wir haben, wie viel Zeit haben wir? Wo ist mein Zeitplan? So, okay, passt. 40 Minuten. So, das glaube ich wird nichts mehr werden da. So, wir können es nochmal probieren, aber ich fürchte, da haben wir ein Proxy-Problem. Ich kann schauen, ob ich in der Pause dann irgendwelche Proxy-Daten kriege und kann versuchen, die zu konfigurieren. Was möchte ich machen? So. Wir haben hier unseren lustigen Blog. Ja? Und ich mag eigentlich nichts weniger als ein Blog-Service, das keinen Download anbietet. Ja? Download-Funktionalität. Das ärgert mich immer wieder bei blogs.msdm.com. Die kennen das nicht. Ja? Die können nicht einmal Images hochladen. Ja? Das ist eine. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, Downloads in unserer Blog-Engine, das wäre doch etwas für Blob Storage. Ja. Da kann ich meine Downloads reinlegen und ja. Jetzt muss man aber wissen, Blob Storage ist wirklich dafür gedacht, diese großen Datenmengen abzulegen und wieder zu lesen. Blob Storage ist extrem imperformant bei so Operationen wie, list mir mal alle Blobs auf, gib mir alle Blobs, die vor 27.11. deployed waren. Ja, dafür ist der Blob nicht ausgelegt. Der Blob ist für große Datenmengen speichern und abrufen. Ja. Und für den zweiten Fall, also um unsere Blobs auch abfragen zu können und so, haben wir gedacht, naja, dann nehmen wir doch einen Table Storage. Ja, und damit haben wir ein einfaches Beispiel, um kennenzulernen, wie diese Dinge halt eben funktionieren. Man sieht das recht schön in der Development Fabric hier. Wenn man da rechts draufklickt, da gibt es zwei UIs. Es gibt ein Development Fabric UI. Da kann man sich anschauen, wie diese Worker Roles hier simuliert werden. Ja, aktuell haben wir da nichts. Und dann gibt es das zweite, das ist das Development Storage Service. Ah, jetzt haben wir einen Shutdown gemacht. das passiert mir immer wieder, dass ich stattdessen auf dieses Shutdown und Start klicke. So, dann gibt es hier ein Development Storage UI. Das sagt einfach, okay, Blob Storage läuft auf Localhost Port 1000, Q läuft auf Localhost 10.001 und Table auf 10.002. Mehr sagt man das nicht. Es gibt dann auf CodePlex ein Tool, das nennt sich Azure Storage Explorer. Das kann man sich dort mit Source Code und allem drum und dran runterladen. Das ist eine WPF-Applikation. Und da kann ich mir meinen Local Dev Storage anschauen und sehe zum Beispiel, ich habe hier Tables und Containers. Ja. Also bei den Blobs ist es so, das wird so eingeteilt, ich habe einen Container, das ist auch wieder mein Partitionierungsmechanismus. Ja. Und in diesem Container liegen dann mehrere Blobs drinnen. Ja. Also in dem Fall jetzt zwei Blobs. Wir löschen jetzt einfach den Container mit den Blobs, weil wir brauchen sie im Moment nicht, beziehungsweise wollen wir sie ja neu machen. So, bei den Tables ist es im Prinzip so, dass ich ein Entity Set anlege und in diesem Entity Set liegen dann meine Entities drinnen. Ja. Und das, was ich eigentlich machen möchte, ist folgendes. Ich möchte eine Download-Management-Seite für unseren Blog bauen, wo neue Downloads hochgeladen werden können und dann in einer Table verzeichnet wird, okay, du hast den Download X am so und so vielten hochgeladen und der gehört zur Kategorie Y. Das heißt, die Table verwende ich für die Abfragen und den Blob verwende ich, um die großen Downloads zu speichern. So, das ist im Prinzip das Szenario. Beginnen wir mal damit, diese Table zu löschen. So, gut. Beginnen wir damit, hier mal einen neuen Folder zu machen. Downloads. Und das nennt sich Add New Item Web Content Form Manage Downloads. Enter. So, wir nehmen dieselbe Masterpage, wie gehabt. Und das UI selber, das wollen wir jetzt nicht zeichnen. Das hat Jamie Oliver für uns vorbereitet. So, so soll das dann ausschauen da. Gut, das heißt, wir haben hier ein Grid. In dem Grid soll die Liste unserer Downloads dargestellt werden. Und da unten haben wir einen Bereich, wo wir die Downloads hochladen können. Für das da braucht man eine Table. Eine Table besteht aus Entities. Ja? Um auf die Table zuzugreifen, kann ich Folgendes machen. Ich kann hardcore-technisch über die REST-Interfaces mit Web-Request und Web-Response auf die Dinge zugreifen. Oder ich verwende ADO.NET Data Services als Client. Weil Tatsache ist, dass Azure Table Storage mit ADO.NET Data Services als Programming API gebaut wurde. Um Data Services zu verwenden, kann ich mir jetzt, der Klassiker würde sagen, naja, da kann man einen Proxy generieren und so, können wir aber da nicht, weil Table Storage ist semi-structured und hat kein Schema. Ja. Daher müssen wir das jetzt aus aktueller Sicht sozusagen noch selber machen. Was müssen wir machen, um den Table Storage verwenden zu können? Na, wir brauchen mal ein paar Dinge. Wir brauchen im Wesentlichen drei Klassen. Also machen wir mal eine Klasse. Download Table Entry. Also wir brauchen einen Entry. Das ist einmal eine Row in unserer Table, die hier beschrieben wird. Ja? Und dann brauchen wir einen Data Context, also so einen Object Context, wie man auch von Data Services kennen. Download Table Context. Enter. Das ist die zweite Klasse, die wir bauen werden. Und die dritte Klasse, die wir bauen werden in den nächsten 40 Minuten, Class, wird ein Download Table Data Source or Source, nennen wir es nur Source, sein. So, welche Rollen haben diese drei Klassen jetzt? Entry ist klar, das ist eine Row in unserer Table. Object Context, also dieser Table Context, das ist unser ADO.NET Data Services Client Context. Mit dem kann ich über eine angenehme Link API, also mit Language Integrated Query, auf meinen Table Storage zugreifen und Abfragen machen. Der wird gar nicht so kompliziert sein. Und das letzte, das wird das komplizierteste sein, das ist diese Downloads Table Source. Die möchte ich verwenden, weil ich in meinem UI hier ASP.NET Object Data Binding verwenden möchte. Das heißt also, ich möchte hier keinen keinen Code im Code Beside haben, der irgendwelche Daten zusammenklaut und Data Sources setzt und so, weil das wird vom Paging und so alles unangenehm. Daher mache ich mal eine Data Source Klasse, die das für mich kapselt. Ne? Beginnen wir mit dem Table, also beginnen wir mal ganz woanders, beginnen wir mal damit ein paar Referenzen hinzuzufügen, die wir brauchen. Referenzen Nummer 1, Microsoft.Windows.Azure. Die brauchen wir. Die sind automatisch im Global Assembly Cache und auch im Auswahldialog von Visual Studio drinnen, sobald man den SDK und die Visual Studio Tools installiert hat. Und dann den Data Services Client, den brauchen wir auch noch. Das ist quasi die Client Library für die ADO.NET Data Services. Okay. So, jetzt haben wir mal die Referenzen hinzugefügt und bilden hier mal. So, und jetzt machen wir den Table Entry. Der ist Ctrl-KX, der ist ganz einfach. Data Download Table Entry. Deswegen möchte ich ihn auch nicht tippen. Shift-Alt-Enter. Den DSL Explorer machen wir zu. Das ist unser Download Table Entry. Das Wichtige daran ist eigentlich nur, dass der von Table Service Entity ableitet. Table Service Entity, wenn man hier auf base.chart, sieht diese Partition Key, Row Key und Timestamp Properties vor, die jede Table im Prinzip braucht. Ja. Und das, was wir hier machen, in unserem Beispiel, im Konstruktor von dem Download Table Entry setze ich den Partition Key auf das aktuelle Jahr und den Row Key auf das Monat und auf die Zeit, zu dem ein Download sortiert wurde. Das passt für einen Block deswegen recht gut, weil meistens diese Einträge per Jahr archiviert und durchgebrowst werden. Also alles, was ich 2009 und 2010 sozusagen mal poste und die Sortierung halt eben vom Neuesten zum Alten, da passt dann auch die Zeit recht gut dazu. Deswegen diese zwei Attribute für Row Key und Partition Key. Also Row Key wird als Index verwendet. Ja. Es ist nicht die Sortierung vorgegeben dadurch, sondern wird als Index verwendet. Ja. Und dann habe ich hier halt noch einen Download Name und eine Download Category. Das gibt der User in dem UI ein. Und dann habe ich noch eine URL auf dem Blob, der den eigentlichen Download darstellt. Das ist mein Entry, mein Table Entry. Der Data Context, der ist auch überschaubar, der geht sich auch auf einen Screen aus. Ja. Ctrl-KX. Der Data Context geht sich auch auf einen Screen aus. Das ist im Prinzip nichts anderes als wie die Object Context Klasse und die leitet ab von Table Service Context. Table Service Context. Ctrl-Punkt. Das ist auch in Microsoft.Azure.StorageClient drinnen. Was habe ich da drinnen? So, das nennen wir Download Table Context. Save. So, was habe ich da drinnen? Da habe ich im Prinzip einen Konstruktor drinnen. Dieser Konstruktor bekommt zwei Parameter. Er bekommt eine Basisadresse. Die Basisadresse wäre die Basisadresse des jeweiligen Storage Accounts. Also bei meinem Local Storage, wenn wir da reinschauen noch einmal, Show Development Storage UI, sind das die Basisadressen des jeweiligen Storages. Und das ist die Basisadresse für den Table Storage. Also das ist die Basis-URL im Endeffekt. Ja. So, und das zweite, was wir hier dann haben, ist ein Interface oder ein Property, das wir als iQueryable zurückgeben. Das ist also eine Link-Query-Kapsel im Endeffekt. Und diese Link-Query wird erzeugt über eine Methode von der Basisklasse, die nennt sich CreateQuery. Hier sagen wir, geben einen Entry zurück, ja, und dann brauchen wir noch ein Entity-Set-Name. Das ist im Wesentlichen ein String, Download-Entries, irgendwas, Entries. Ja. Also innerhalb der Table kann ich dann nur gruppieren zu Entity-Sets, die quasi gemeinsam abgefragt werden, ja, über Partitions hinweg. Gut. Okay. Dafür habe ich noch Konstanten vorgesehen. Das heißt also, wir sagen hier noch add new item constants, also class constants, enter. Und sagen hier Ctrl-KX Azure Storage Constants. Ja. Das, was wir im Prinzip an Konstanten brauchen, ist genau für meinen Table den Entity Set Name, also den Namen der Table im Endeffekt. Und dann einen Container für meinen Blob und einen Data Connection String, Das ist quasi der Connection String für den Zugriff auf den Storage Account. Ja. Dafür braucht man auch einen Connection String. So, dieser Data Connection String hier, Data Connection String, Copy, den müssen wir hier in der Role konfigurieren. Also wenn wir die doppelklicken, die Role, und hier auf Settings gehen, dann haben wir hier unseren Data Connection String, der jetzt einmal im Moment Use Azure, Use Development Storage sagt. Und wir schauen uns dann, was hat er jetzt für ein Problem da? Read and Write Protected Memory. Aha. Aha. Ui. Escape. Save. Ah, ein Bug. Was das gibt noch. Wahnsinn. Okay. Gut. Okay. So. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir nämlich zu dieser Downloads Table Source. So. In dieser Downloads Table Source möchte ich folgendes kapseln. Ja. Also ich möchte in dem UI hier möchte ich haben, dass wir hier Object Data Binding verwenden können, damit hier in dem Grid eine Liste der Table Entries angezeigt wird. Und ich möchte dieses Upload File relativ sauber kapseln. Und ich möchte jetzt einmal, bevor wir die Data Source implementieren, hier einfach quasi vom anderen Eck mir anschauen, welche Anforderungen ich an die Data Source habe. Ja, sagen wir Error, Label, .text equals string.format Error. So, Exception Handling par excellence. So, haben wir ja schon gehört, oder fixen bringt nichts, ja, sondern. Gut. So, und hier möchte ich im Prinzip jetzt Folgendes machen, ja. In dem Upload-Command, also ich möchte von der Page-Seite, nur damit Sie mir folgen können, ich möchte von den Anforderungen des UIs hier die Schnittstelle für die Data Source einmal beginnen zu definieren. Ja. Das heißt, was ich hier gern machen würde, wäre Folgendes. In dem Upload-File habe ich ja diese Name of a Download, Category of a Download und dieses File Upload Control. Das heißt also, was wir hier machen wollen eigentlich in unserem UI ist create a blob and store the download file in blob storage. Und das nächste, was wir machen wollen, Shift Alt Enter, das nächste, was wir machen wollen, ist create the table entry for faster queries. Wir wollen ein Table Entry machen und dann update the Data Source Binding. UI. Ja. Also das letzte ist eigentlich ASP.NET spezifisch und das da ist im Endeffekt Azure spezifisch. Ja. So, create the blob, da sagen wir jetzt einfach, okay, da reicht uns eigentlich eine statische Methode auf unserem Downloads Table Source, das heißt wir sagen Downloads Table Source, Control Punkt, Punkt, und da hätten wir gerne eine Methode, die lautet create blob entry. Und diese Methode soll ein paar Parameter übergeben bekommen, nämlich download file upload.filename, download file upload.content.posted file.content type und last but not least download file upload.posted file.input stream, also das, was der User im Endeffekt hochgeladen hat. Das wäre mal eine Methode, die wir brauchen. Jetzt drücke ich Ctrl Punkt und sage Generate Method Stub in for Create Blob Entry in Downloads Table Source. Okay. So, gehen wir in die Downloads Table Source. Da haben wir jetzt als erstes den File Name, als zweites den Content Type und als drittes den Stream. Ne? File Stream. So, das sind die drei Parameter, die wir hier haben. Und wir wollen jetzt hier unseren Blob hochladen. Ja. So, beginnen wir mal mit dem Hochladen des Blobs. Ja. So. Da machen wir mal, was wir brauchen. Zuerst einmal ist Zugang auf unseren Storage Account. Ja. Microsoft, das ist in Microsoft.Windows Azure, Storage Client, Storage. Storage ja, Client Storage Account oder so irgendwie heißt das. Moment. War Storage Account equals. Wenn wir es nicht wissen, machen wir es so, gell? So. Cloud Storage Account. Punkt, ja, Cloud Storage Account ist es. Punkt from Configuration Setting und da gibt es einen Configuration Setting Name, den nehmen wir aus unseren Constants raus, Connection String. Ja. So, das ist unser Storage Account. Nur diesen Storage Account, den werden wir in der Klasse öfters brauchen. Ja. Den werden wir eigentlich so fast immer brauchen. Daher, damit wir uns das Connecten immer sparen, machen wir einen Private Static Cloud Storage Account, Storage Account. Ja. Machen einen Static Constructor. Private Static Downloads Table Source und in diesem Downloads Table Source sagen wir Storage Account equals und dann machen wir genau das da. Ctrl X. So. Ctrl V. So, damit haben wir unseren Storage Account einmal im Zugriff sozusagen von jeder Zeit aus in dieser lustigen Klasse. Ja. Nächster Schritt ist jetzt wieder sich mit dem Blob zu beschäftigen. Okay? Das heißt also, wir wollen einmal einen Blob-Container haben. Ja, wir erinnern uns, wenn wir zurückgehen in diesen Storage Account, Storage Browser, jeder Blob hat einen Container und in diesem Container liegen die Blobs also drinnen. Ja? So, das heißt also, wir gehen da wieder rüber und sagen, okay, was wir zuerst einmal brauchen, ist eine var Blob Storage Client Proxy. Wir brauchen einmal einen Zugriff auf den Blob Storage. Storage Account. Blob Endpoint. Blob Endpoint. So. Na, das wollen wir eigentlich nicht. Moment. Cloud Storage Account. Da fällt mir was. Ja, das haben wir gedacht. Table Stores. Ah ja, da brauchen wir noch einen Kontrollpunkt, okay. So. Okay, passt. Alright, so gut. So, Storage Account. Blob Endpoint, das gibt's ja nicht. Cloud Storage. Da fällt mir was. Da fällt mir Extension Methods. Using Microsoft.Windows Azure.Storage Client. So, Storage Account. Ja, genau, das war's. Hm? Create Blob Client. Dann kriege ich im Prinzip var Blob Storage equals Client. Das ist dann mein Blob Storage Client. Ja? Blob Storage Client. Und über diesen Blob Storage Client kann ich jetzt eine Referenz auf einen Container mir holen. Das heißt also im Endeffekt, Configure Table Storage wollen wir nicht. So, im Endeffekt brauche ich eine Container-Referenz, Get Container Reference. Und da haben wir wieder eine Konstante, wie unser Container heißt sozusagen, Container Reference. Ja. Und da kommt ein Blob Container Ref zurück. Ja. Und dieses Blob Container Ref, ja, Blob Container Ref dot create if not exists, das hat jetzt eine Methode, da kann ich sagen, okay, wenn der Container noch nicht existiert, bool created, dann erzeuge mir den Container. Das ist etwas, das würde ich durchaus in den Role Startup geben und wir werden dann später auch noch etwas in den Role Startup einbauen. Wir müssen das nur schrittweise machen alles. So, wenn dieser Container erzeugt wurde, created, dann müssen wir noch Folgendes machen. Set the access permissions to public, weil die Block-Downloads, die sollen im Prinzip jedem zur Verfügung stehen im Endeffekt. Das heißt also, wenn ich hier jetzt auf meine Blob-Container-Reference gehe, dann gibt es hier die Permissions. Properties .get Permissions. Dann gibt es hier Permissions. Ja. Blob, und das sind, wenn man es alles auswendig wissen wird, Blob-Container-Permissions. Blob-Container-Permissions. Permissions equals. So, bei diesen Permissions sagen wir noch Public Access equals Container. Also auf dem ganzen Container inklusive Listing und Inhalte erlauben wir Public Access. Das heißt also aus dem Browser GET heraus und von einer Remote Location. Ansonsten dürften die nur von innerhalb des Data Centers, innerhalb unserer Worker Role auf dieses Ding zugreifen. So, und jetzt sage ich noch Blob Container Reference Set Permissions. So, damit haben wir mal den Container erzeugt. So, das heißt also GET a reference to the Blob Container. So, der nächste Schritt wird sein, okay, nachdem wir den Blob-Container haben, add a blob to our new container. So, hoppala. So, wenn wir jetzt auf dieses Blob-Container-Reference gehen, dann gibt es hier eine get-blob-reference. Ja? Und für diese Blob-Reference brauchen wir eine URI, also irgendwie eine Adresse. Ja? String blob URI. Equals und ja, string.format. So, wir bauen das zweigleisig auf. Eins, und zwar geben wir als erstes state-time.now.ticks.toString und als zweites den Filename. So, gut, das ist unsere blob URL und jetzt können wir blob container reference dot get blob reference blob URL und jetzt kriegen wir eine Referenz auf einen Cloud Blob, der Blob. So, und den können wir jetzt verwenden, um Informationen da drinnen abzuspeichern. Das heißt also, wir sagen jetzt da der blob.content.properties.contentType ist gleich Content Type, den wir übergeben haben. Deblob.properties.content.name. Ah, na, Blödsinn. Deblob.upload from stream. File stream. Also, wir laden das Ganze in den Blob rein. Und damit wir dann von außen auch noch darauf zugreifen können, geben wir den Cloud Blob noch zurück dann. Weil wir brauchen dann die Attribute Deblob. So. Um die Table damit zu verknüpfen. Ja, das kann nicht gehen. Ctrl-Shift-B. Das heißt also, ja, habe ich es static jetzt auch. Public static. Ctrl-Shift-B. So. Das heißt also, Schritt 1, Container-Referenz herholen. Falls der Container noch nicht existiert, den Container mit Creative Not Exists erzeugen und die Permissions entsprechend setzen. Schritt 2, den Blob hochladen. Das Erzeugen passiert jetzt dann natürlich nur beim ersten Mal. Das ist im Prinzip das Uploaded File im Blob Storage abgelegt. Ja? Schritt 1. Gehen wir wieder zurück in das UI. Also, Switch, wir sind wieder da. Ja? Ersten Teil der Basisfunktionalität haben wir erledigt. Zweiter Teil der Basisfunktionalität wird sein, dass wir einen Table Entry erzeugen. Also das, was hier zurückkommt, ist ein Cloud Blob, der Blob. Der Blob. Da könnte man eine Zeichentrickserie etwas machen, der Blob. Und jetzt wollen wir einen Table Storage Entry machen. Das heißt also, wir sagen Downloads Table Source.create Table Entry. Hoppala. Entry. Und dieser Table Entry wird im Prinzip den Namen unseres Downloads, den der User in der Textbox hier eingibt. Das ist Download Name Text, die Kategorie, Download Category und diesen Upload da haben. Ja. Das heißt also im Endeffekt, das was wir hier machen, ist ein New Downloads Table Entry. Und diesen Downloads Table Entry versehen wir gleich einmal mit einem Download Name equals Download File Name. Wie haben wir das genannt? Download Name Text.text Category. Download Category ist Download Category Text.text. Und was haben wir dann noch? Blob URL ist gleich der blob.uri.toString. So. Das hätten wir gern im Endeffekt. Control-Punkt, Create Method or Stub. So. Wenn wir das dann haben, dann müsste man da eigentlich nur mehr Data Source Select und DataGrid.DataBind aufrufen, damit die View refreshed wird, damit wir kein Response Redirect brauchen. Das machen wir aber später oder vergessen wir vielleicht mal. Gehen wir wieder in unsere Data Source zurück. Wir wollen jetzt eine neue Table Data Source anlegen. Create Table Entry im Endeffekt. Das ist es, wo wir jetzt gerade sind. Ganz kurz schauen, dass wir da ja nichts vergessen. Create Table Entry funktioniert folgendermaßen. Wir erzeugen unseren Download Table Context, den wir vorher erzeugt haben, also diese ADO.NET Data Services Client Klasse, Table Context equals new. So, Base Address für unseren Table Storage kriegen wir von Storage Account Table Endpoint .absolute URI .toString, kriegen wir sowas, und Storage Credentials Storage Account .credentials kriegen wir auch vom Storage Account raus. Die werden im Wesentlichen dann, wie wir sehen werden, im Connection String konfiguriert werden. Das sind Shared Keys, die man sich vom Portal quasi in seine Konfiguration rein pasten muss. So, jetzt haben wir unseren Table Context und wir bekommen ein Download Table Entry Item damit runter. Das heißt also, wir sagen einfach Table Context.add Object Download Table Entry. So, was bauen wir da noch? Entity Set Name, Constants.entity Set Name und den eigentlichen Entry, den wir hochladen wollen. Und dann Table Context.save Changes. Also so wie bei ADO.NET Data Services im Endeffekt. Und das ist das Hinzufügen dieses Table Entries. Das war es eigentlich auch schon. Ja. Nur, bei der Table haben wir nur ein Problem. Wo legt man die Table an? Wo wird die Table? Beim Blob war es klar. Ne? Da haben wir, beim Blob haben wir hier dieses Creative Not Exists. Ja. Wo legt man die Table an? Und dafür brauchen wir jetzt auch noch etwas. Wo wir sagen, okay, internal static void create table definition. Create table definition. Wer sich diese Namen immer ausdenkt. So, und bei create table definition müssen wir im Prinzip den table storage erzeugen. Das heißt also, wir brauchen wieder unseren storage account, den haben wir hier eh. Und machen jetzt var table Service Client equals Storage Account Create Table Client. So, das heißt also, wir erzeugen uns jetzt den wirklichen manuellen Proxy, den der Windows Azure SDK mitliefert, ohne Data Services, um auf den Table Storage zugreifen. Ja. Und jetzt machen wir folgendes. Wir machen eine Abfrage. If Table Service Client.does Table exist, Constants.EntitySetName, also die Table heißt so wie unser EntitySetName, und wenn sie nicht existiert, dann erzeugen wir sie. Dann sagen wir CloudTableClient.createTablesFromModel. So, unser Model ist auch ganz hübsch. Type of DownloadTableContext, also wir übergeben hier den DataContext, den wir vorher gebaut haben, also diese Klasse hier, die von Table Service Context ableitet, die übergeben wir hier als Typ. Base Address ist Storage Client. Table Endpoint. Absolute URI to String und Storage Client Credentials ist Storage Account. Credentials. So, und damit erzeugt er mir im Wesentlichen diese Table Definition. Ja. Also Absolute URI ist, glaube ich, eher String, also das ToString kann man sparen da. So, Ctrl-Shift-B. Nur dieses Create-Table-Definition, das müssen wir jetzt nur irgendwo aufrufen. Ja. Ich könnte jetzt natürlich so wie beim Blob laissez-faire hergehen und könnte sagen, ja, das rufen wir immer da auf und passt schon und mir ist eigentlich eh alles wurscht. So wie wir es beim Blob halt gemacht haben, oder ich mache das sauber. Ja. Sauber wäre es dort, wo die Rolle initialisiert und gestartet wird. Oder noch sauberer, wenn ich mir upfront eine Art Setup-Script schreibe, das von meiner lokalen Maschine das in den Cloud-Storage rein deployt. Ja. Wir machen es im Role Startup, weil da sieht man dann nämlich auch noch ein paar Aspekte, die recht interessant sind. Das heißt, in jeder Webroll kann ich Initialisierungscode hinzufügen. Ich mache das jetzt alles einmal zu, da. In jeder Webroll kann ich Initialisierungscode hinzufügen. Class Webroll. Und in jeder Workerroll auch, da heißt es dann Workerroll. Ja. So, und in diesen Initialisierungscode kann ich jetzt verschiedene Dinge reingeben, wie zum Beispiel Dinge, die beim Startup halt einfach passieren sollen im Endeffekt. So, und da müssen wir dann noch ein paar andere Kleinigkeiten nämlich auch einfügen. So. So. Da haben wir hier Ctrl-KX, MyCode Snippets. Storage Contents, Configuration Publisher, no, das ist so, das leitet ab von Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.RollEntryPoint, Ctrl-Shift-B. So, und das hat ein Override on Start, und in dieses on Start, da können wir im Prinzip jetzt unser Downloads Table Source Punkt Create Table Definition einfügen. Ja. Nur bevor wir das machen können, also wenn wir das jetzt so machen, probieren wir es einmal aus. F5. Jetzt haben wir eh schon lange nicht mehr F5 gedrückt, wer weiß, ob das wirklich überhaupt noch geht. So. Das machen wir jetzt zu. Haben wir viel zu wenig Platz. Tatsächlich, meine Worker-Role wird gestartet. Ja. Jetzt gehe ich hier in das Download Create Table Definition rein. Wieso ist er nicht reingegangen mit F11? New Detail. Spannend. Downloads Table Source through an Exception. Ah ja, weil die Exception schon vorher passiert, nämlich im Static Constructor. Schauen wir nochmal in dieses Downloads rein. Ha, spannend. Über das bin ich nämlich auch drüber gefallen. Downloads Table Source. Der Static Constructor wird nämlich ziemlich zeitig aufgerufen. Hallo? Geh weg da. Wahnsinn. So, der wird nämlich vor allen anderen aufgerufen, wenn ich das erste Mal eine statische Methode auf dieses Ding da aufrufe, und den stellt es schon einmal auf. So, das heißt, wenn ich hier jetzt reingehe, da bin ich im Static Constructor, F10, und den wirft es mit einer Exception. Und zwar, wenn wir in die Inner Exception schauen, sagt er hier Configuration Setting Subscriber needs to be set before from Configuration Setting can be used. Woher kommt das wieder? Kommt folgendermaßen, hat folgenden Hintergrund. Die Plattform und dieses Framework da ist eigentlich komplett offen gebaut, in dem Sinne, wo ich meine Konfiguration herhole. Die Konfiguration könnte kommen von einer SQL Azure Database, die könnte kommen von einem Blob Storage oder einem Table Storage, und deswegen muss ich einem sagen, von wo die Konfiguration herkommt, und dass sie eh nur von dem XML-File, das da als Service Configuration CFG mitkommt, mitdefiniert wird. Und das muss ich machen, bevor ich das mache. Ja. Configuration Publisher. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Shift-Alt-Enter. Das ist der entscheidende Code hier. Ja. Das heißt, ich sage hier, okay, ich konfiguriere meinen Cloud Storage Account mit einem Configuration Setting Publisher. Der Configuration Setting Publisher ist nichts anderes als ein Delegate, ein .NET Delegate. Da verwende ich hier Lambda Expressions, um den Delegate kürzer zu also Kurzschreibweise für einen Delegate. Und da drinnen, also im Endeffekt bekomme ich übergeben als Parameter ein Objekt, mit dem ich die Konfiguration für meine Rolle setzen kann und die Konfiguration, die ich laden soll. Ja. Und da sage ich dann nichts anderes, okay, ich nehme den Config Setter und setze eine Configuration aus meinem Configuration File. Ja. Und auf das greife ich im Prinzip über Role Environment Get Configuration Setting Value zu. Ich könnte meine Configuration Settings an dieser Stelle auch von einem Blob Storage rauslesen oder von irgendwo anders rauslesen. Das ist der Sinn und Zweck dieser Sache. So, und das Base on Start, das kommt ganz zum Schluss. Und dann gibt es noch auch einen interessanten Aspekt, nämlich einen Event-Handler, den wir jetzt hier noch hinzufügen werden, Ctrl-KX, MyCodeSnippets. Und zwar gibt es hier einen Event, der sich RoleEnvironmentChanging nennt. Dieser Event wird aufgerufen, immer wenn eine Konfiguration meines RoleEnvironments verändert wird. Und in diesem Veränderungsevent mache ich Folgendes. Ich sage, bitte restarte meine Role, damit die Configuration neu geladen wird. Das heißt also, RoleEnvironment ist halt wirklich so eine Infrastruktur, mit der man halt das Instanzmanagement auch programmatisch machen kann. Das war der Grund, warum ich das jetzt hier gezeigt habe. So, und jetzt eigentlich, wenn wir uns da jetzt wieder reinsetzen, einen Breakpoint, sollte das eigentlich durchlaufen. Shift-Alt-Enter. So, wir setzen den Configuration Publisher, gehen mit F11 rein. Tatsächlich, unser Storage Account kann erzeugt werden. Und jetzt versuchen wir die Table Definition zu erzeugen. Das heißt also, wir schauen zuerst einmal, existiert die Table, sie existiert noch nicht. Daher sagen wir Create Tables from Model, erzeugen diese Table. Wir können uns das dann auch gleich im Storage Explorer anschauen. So, passt, super. So, und jetzt müssten wir hier eigentlich im Storage Explorer, wenn wir auf Refresh gehen, haben wir schon einmal eine Table, ja, aber ohne Entries halt natürlich. Und die Entries müsste man eigentlich theoretisch schon hochladen können. Cool. Passwort 1, Login. Logged in successfully. Wie haben wir das genannt? Downloads, Manage Downloads. Ja. Und im Manage Downloads setzen wir uns da mal einen Breakpoint rein. So. Sagen wir also hier. Downloads, Manage Downloads ISPX. 2010, Name of the Download, Test Download, Category is Code, Browse, und wir laden Code hoch. Upload File. So, gut, wir stehen jetzt da, wir erzeugen unseren Blob, F11, machen unseren Blob Storage Client und die Container Reference auf, den sollte jetzt auch erstellt haben, weil den hat es vorher noch nicht gegeben. Daher setzen wir die Permissions, damit Public Download möglich ist. Erzeugen eine URL, ASP.NET REC SQL Azure. Content Type ist ein ZIP-File, XZIP Compressed. Upload from Stream. Return the Blob. Und jetzt Create Table Entry. Partition Key und Row Key vergeben wir automatisch. So, und jetzt sind wir in Create Table Entry. Wir erzeugen unseren Data Context. Wir fügen das Object hinzu und sagen Save Changes und haben jetzt in unserem Storage drinnen da ein Item und da müssen wir noch Refresh sagen, Downloads Container tatsächlich und haben hier ein Item drinnen. Und dieses Item können wir jetzt dann auch natürlich über die API entsprechend abfragen. So schaut das aus im Text Preview. Ist vielleicht eher unspannend, aber jetzt müssen wir kurz mal auf die Uhr schauen. Ja, wir machen nämlich jetzt Pause. Also wir haben jetzt erfolgreich etwas in den Blob Storage gelegt, wir haben erfolgreich etwas in den Table Storage gelegt, ich habe versucht, ein bisschen die Challenges, die man so typischerweise hat, zu erklären und das schrittweise aufzubauen, und nach der Pause werden wir das dann noch auslesen. Und dann werden wir uns noch mit Business Models und Business Models und Pricing und diesen Dingen beschäftigen.